Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir 5 Hacks teilen, die du rund um Kundentermine berücksichtigen solltest. Mein Ziel ist einfach, dir immer wieder zu helfen, bessere Ergebnisse für deine investierte Zeit zu erzielen, mehr aus den einzelnen Gesprächen rauszuholen, unsinnige Gespräche zu vermeiden, Erfolgschancen zu optimieren. Und in dem Zusammenhang habe ich dir heute wieder ein paar Sachen zusammengestellt, die jetzt nicht zwingend alle 1:1 miteinander verknüpft sind, aber isoliert betrachtet alle irgendwo eine gewisse Wertigkeit haben sollten. Das ist zumindest mein Anspruch und das können wir jetzt zusammen prüfen. Wenn du jetzt bis zum Ende dran bleibst, kannst du alle 5 Hacks mal hören, durch deinen Kopf gehen lassen und dann idealerweise auch daraus irgendwelche Ableitungen treffen, also irgendwelche Maßnahmen beschließen, weil letztlich ist es ja mit Inspiration alleine nicht getan. Es gibt so einen berühmten Spruch, ne? 1% ist Inspiration, 99% ist Transpiration. Ich sage ja immer, Umsatz kommt von Umsätzen. Eine gute Idee alleine bringt dir gar nichts. Du brauchst im Prinzip Umsetzung. Erfolg ist das Ergebnis aus Qualität der Idee mal Umsetzung. Und wenn die Qualität nur mittelmäßig ist, die Umsetzung aber bei 100% ist, dann hast du automatisch bessere Ergebnisse als jemand, der 100% Idee hat, aber immer noch nicht in der Situation ist, loszulegen. Von daher, lass uns jetzt mal direkt einsteigen, damit du hier auch was Konkretes mitnehmen kannst und nutze diese kleine Provokation, mit der ich hier gestartet bin, um dich selber nochmal zu reflektieren. Bist du eher der Planer, der Sammler, der für morgen Vorbereiter oder bist du eher der Macher oder die Macherin, die auch einfach mal Impulse aufgreift und direkt mal testet und dann verifiziert und vielleicht dann dauerhaft in den eigenen Prozess integriert? Oder ne, bist du einfach zu schüchtern in dem Zusammenhang und sagst, ach, ich mache lieber das wie immer, dann weiß ich wenigstens planbar, was rauskommt, auch wenn du damit die Chance verschenkst, dass bessere Ergebnisse rauskommen. Also kommen wir mal einfach auf so ein paar Dinge zu sprechen, die du berücksichtigen solltest, wenn du mit Kunden Gespräche führst, wenn du so Kundentermine hast. Ich fange mal einfach mit irgendwas an, was jetzt vielleicht für dich ein bisschen überraschend kommt. Und zwar, lassen wir über professionelle Einkäufer sprechen. Der ein oder andere von euch ist ja im kleinen mittelständischen Unternehmensumfeld tätig, hat im Endeffekt einfach häufig die Situation, dass der Entscheider direkt der Inhaber ist, weiß, dass der Kunde gar keine professionellen Einkaufsstrukturen hat und kommt deshalb auch wunderbar zurecht. Aber es gibt ja doch den einen oder anderen, der vielleicht größere Kunden avisiert oder vielleicht auch mal mit Konzernen zumindest für Projekte zusammenarbeiten möchte. Und spätestens dann hast du ja mit professionalisierten Einkaufsstrukturen zu tun. Und da gibt es dann natürlich doch das eine oder andere zu berücksichtigen. Manche Sachen auch super unsinnig. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage von einer größeren Versicherung. Da sind wir jetzt seit ungefähr 2,5 Monaten dabei, hier rumzuhampeln, dass wir einfach mal diesen Workshop für ein Training da an den Start bringen. Das liegt nicht daran, dass wir inhaltlich nicht wüssten, was wir machen sollen. Das liegt nicht daran, dass die kein Budget haben, sondern es liegt einfach daran, dass die ganzen Sachen jetzt beim Einkauf liegen und die müssen mich da als Lieferanten listen und dazu muss ich irgendwelche Nachhaltigkeitserklärungen und sonstige Dokumente ausfüllen, wo ich mir denke, wow, wenn jeder so arbeiten würde, dann würde ja nie was fertig werden. Aber das gehört halt einfach bei diesen großen Strukturen dazu. Vorteil ist, wenn du einmal gelistet bist und die brauchen was Ähnliches nochmal aus einem Bereich, den du bedienen kannst und du hast es da relativ gut hingekriegt, werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach auf dich zurückgreifen, weil es viel, viel schneller organisiert ist. Von daher, es ist manchmal schwer, beim Konzern reinzukommen, aber gleichzeitig, wenn du drin bist, dann auch tatsächlich einfach einen Folgeauftrag zu kriegen, wenn du es irgendwie ganz gut hingekriegt hast. Und wenn du es ein bisschen kreativ machst, dann kommst du halt auch zu ordentlichen Konditionen da rein. Gerade im Trainingsumfeld ist es häufig so, dass die für so Beratungen vielleicht 1200, 1500 Euro bezahlen. Dafür wäre ich jetzt heute nicht mehr so interessiert, vorbeizukommen. Aber wenn du es ein bisschen anders machst, sind da auch ganz andere Budgets und so weiter möglich. Aber dafür brauchst du halt schon ein paar Skills und vor allen Dingen auch vielleicht eine gewisse Außendarstellung, damit die da intern dann auch nochmal andere Budgettöpfe anzapfen können. Wenn du nicht so bekannt bist, im Sinne von, dass der Kunde denkt, du bist austauschbar, weil die Dienstleistung ist auch von woanders zu beziehen, dann wird dir häufig auch einfach ein niedrigerer Tagessatz angeboten, weil die glauben, dass du dich dadurch einfach besser fühlst, dass du dann sagen kannst, ich habe mal für und dann den Konzernnamen zu nennen, gearbeitet und ja, das ist zwar schön, aber damit kannst du auch keine Rechnungen bezahlen. So, kommen wir aber mal zu Einkäufern. Also bei Einkäufern ist es tatsächlich so, viele glauben ja, dass der Einkäufer einfach eine Maschine ist, dass der im Endeffekt einfach brutal gut verhandeln kann, dass der dich komplett an die Wand spielt und dass er dich auch erheblich unter Druck setzen kann, dass es immer nur über den Preis geht und das alles Quatsch. Das ist halt für diejenigen, die noch nie in diesen Umfelden gearbeitet haben, durchaus eine Story, die super gut klingt und mit der man sich auch immer wieder zufrieden gibt. Aber ich habe ja schon auch in vielen Konzernen irgendwelche Jobs übernommen, irgendwelche internen Abteilungen geschult, tatsächlich auch schon mal Einkäufer geschult, weil die mal wissen wollten, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und da habe ich einfach auch immer wieder die gleiche Frage gestellt, weil ich es mehr als einmal validieren wollte. Tatsächlich ist das Kernfeedback von all den Einkäufern, dass sie eigentlich machtlos sind. Sie sagen, wir freuen uns immer, dass die Verkäufer immer glauben, wir hätten alles unter Kontrolle, aber eigentlich haben wir gar keine Kontrolle, weil wir können gar nicht den günstigsten kaufen. Wir können gar nicht einfach irgendwas bestellen. Wir müssen immer das bestellen, was die Fachabteilung haben will. Weil wenn wir was bestellen, was günstiger wäre, wo die Fachabteilung aber keinen Bock drauf hat, dann lässt sie es einfach unbenutzt irgendwo rumstehen und dann haben wir Geld ausgegeben und überhaupt keinen Gegenwert und müssen immer noch mal was anderes beschaffen und dann kriegen wir unterm Strich auch Lack. Von daher ist es eben so, die sagen, alle, der beste Weg ist einfach, du überzeugst im Vorfeld die Fachabteilung davon, dass man ganz konkret irgendwas bei dir bestellen soll und dann muss der Einkäufer sich einfach beugen. Und wenn du dann tatsächlich auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hast, dann ist es ja auch einfach so, dass er auch keine wirkliche Alternative hat, weil die Fachabteilung will vielleicht auch die Kombination aus Dienstleistung und dir als Person oder dir als Unternehmer und Unternehmen im Allgemeinen. Und dann wird der Handlungsspielraum ja schon relativ gering. Gleichzeitig ist es so, dass auch der ein oder andere Einkäufer gerne mal noch irgendwie einen Preisnachlass am Schluss nachweisen können will. Wenn du das aber vorher berücksichtigst, kannst du da ja großzügig auch mal 10-20% Rabatt geben. Dann fühlt der Einkäufer sich wohl, das kann er nach oben dann reporten, dass er das runtergehandelt hat und du hast vielleicht, wenn du das schlau eingepreist hast, gar kein Geld verloren und am Ende sind alle nur Gewinner. Die Kernbotschaft hier ist aber einfach, wenn dir ein professioneller Einkäufer gegenüber sitzt, dann erstarre nicht vor Angst. Erstens, viele von denen sind auch jetzt nicht die besten Verhandler. Die profitieren einfach davon, dass man so Angst vor der Position hat, dass man denkt, oh, 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 der kann mir gleich was Böses und deshalb bin ich ganz easy und pflegeleicht und so weiter. Aber wenn du ein richtig gutes Angebot hast, muss der so oder so sich ja auch mit dir einigen, weil der das ja intern auch irgendwie weitervermitteln muss. Die müssen das ja intern auch haben wollen. Und von daher würde ich sagen, so ein Einkäufer ist im Endeffekt wie ein Polizist. Der hat vielleicht einen gewissen Handlungsspielraum, dir auch echt einen Tag zu versauen, aber warum soll er das machen? Da hat er auch nicht grundsätzlich Interesse dran. Wenn du einfach nett zu dem bist, wenn du einfach guckst, dass der auch gut bei der Sache wegkommt, dann kommst du immer ganz gut mit diesen ganzen Leuten klar und von daher lass dich von so einem Einkäufer nicht irritieren. Der muss im Endeffekt auch seine Ziele erfüllen. Der hat manchmal auch klare Budgetvorgaben und wie so oft im Leben, wenn du einfach mal konkret fragst, was müsste ich denn tun, damit sie mir den Auftrag geben können, kann es sogar sein, dass er dir offenlegt, was du alles erfüllen müsstest, damit der Deal zustande kommt. Und das kürzt dann aus meiner Sicht auch die unsinnigen und teils anstrengenden Verhandlungen ab und gibt dir einfach die Option, selber zu entscheiden, will ich das erfüllen oder nicht? Und dann kannst du ja im Prinzip auch viel, viel schneller den Deal entweder eintüten oder auch ablehnen, weil du sagst, nö, zu den Konditionen möchte ich gar nicht zusammenkommen mit ihnen. Deshalb aber auch in dem Zusammenhang bitte berücksichtigen, wenn du sowas langfristig planst, dich in dem Bereich zu positionieren, bitte immer auch darauf achten, dass du irgendwie Kontakte zu Fachabteilungen aufbaust, dass du so eine Art Verkäufer in deinem Sinne im Unternehmen aufbaust, sodass du einfach jemanden hast, der intern für dich die Werbetrommel rührt. Solche Leute kann man ja auf Messen treffen, solche Leute kann man auf LinkedIn treffen, solche Leute kann man auch auf anderen Wegen kontaktieren. Und wenn du dann erstmal mit denen eine persönliche Ebene aufgebaut hast, dann hast du da auf jeden Fall nicht nur einen Multiplikator, sondern vielleicht auch sogar jemanden, der dir mal ein Türchen öffnet, weil der einfach mal für dich intern sozusagen die Ohren offen hält, ob da irgendwo was beschafft werden muss. Und ja, das kann dann zwar sein, dass über einen Einkäufer läuft, aber vielleicht stellt er dann einfach mal den Kontakt her und bringt dich mal auf die Liste der bevorzugten Lieferanten, sodass du dann da auch aktiv und offiziell angefragt wirst. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ein Tipp, eine Sache, die wir in Deutschland nicht ganz so stark forcieren, wie das in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Wir waren ja alle irgendwo mal auf der Schule, wir haben ja vielleicht auch teilweise studiert oder eine Ausbildung gemacht oder irgendwelche anderen, ich sag mal, vielleicht auch mehrjährigen Weiterbildungen besucht und haben da ja im Laufe des Lebens auch extrem viele Leute kennengelernt. Aber viele von uns haben heute keine Kartei mehr. Wir wissen nicht mehr, mit wem waren wir konkret in der Schule, außer da war jetzt gerade ein Klassentreffen. Wir können einen Großteil der Menschen, mit denen wir in irgendeiner Form Kontakt hatten, gar nicht mehr erreichen. Das ist halt einfach schade. Ich habe ja in den USA nochmal so ein MBA-Studium gemacht und da ist es zum Beispiel so, dass die Uni wirklich viel dafür tut, dass die ganzen Alumnis alle in Kontakt bleiben. Da gibt es ein richtiges Network, da wird dann auch wechselseitig mal geguckt, gibt es einen, der in der Firma arbeitet, wo ich gerne rein möchte, kann der mir vielleicht ein Türchen öffnen, weil wir beide auf derselben Universität waren, ist das irgendwie so eine, ja, ich sag mal, inoffizielle Regelungen, dass man da intern dann auch ein bisschen hilft. Das heißt, die Leute bleiben da echt in Kontakt. Ich war mit 16 vier Wochen in Alaska, ich war mit 18 vier Wochen in Alaska. Ich habe halt in Deutschland studiert, ich habe in den USA studiert, ich habe überall Leute kennengelernt, auch viel Zeit bei der Bundeswehr verbracht, auch teilweise da echt coole Leute kennengelernt, die auf dem Weg zum Richter waren, die auf dem Weg zum Juristen waren, die auf dem Weg zum Steuerberater waren, die auf dem Weg zum Unternehmer waren, die irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch in Papas Möbelhaus aufsteigen sollten und so. Und ich habe nichts mehr von diesen ganzen Daten. Das ist halt einfach schlecht. Und deshalb ist es eben so, guck, dass du immer alles sammelst, weil dann hast du einfach auch mehr Möglichkeiten, mal zu prüfen, ist vielleicht jemand, mit dem du schon mal Kontakt hattest, heute in einer Position, wo er dir mal ein Türchen öffnen kann. Ich habe jetzt gerade aus einem großen Beratungsunternehmen mit zahlreichen Standorten direkt von ganz oben eine Anfrage gekriegt, ob ich da mal vorbeikommen kann und denen vor allen Dingen mal beibringen kann, wie man Beratungsgespräche abrechnet. Dann habe ich gesagt, ja klar, können wir gerne mal drüber reden. Ich sage, wie sind Sie überhaupt auf mich aufmerksam geworden? Und er sagte, ja, hier die Frau so und so und das ist halt eine Dame, mit der habe ich damals Abitur gemacht. Wir sind immer in Kontakt geblieben, ist ja jetzt auch schon 25 Jahre her, aber das war halt einfach eine coole Sache und deshalb bin ich dann nochmal auf die Idee gekommen, wollte diese Idee nochmal mit dir teilen. Schau mal, wer in der Vergangenheit deinen Weg gestreift hat, um dir hier entsprechend vielleicht zu helfen und als Allianzpartner im Hintergrund ein bisschen mit darauf einzuwirken, dass mehrere Deals zustande kommen. Jetzt kommen wir mal noch zu weiteren Hacks. Also, was ich dir empfehlen würde, wäre unter anderem, dass du auch bei diesen Kundenterminen immer Beratung und Ausführung voneinander trennst. Das heißt, lass dich für Beratungen separat bezahlen. Der eine oder andere weiß nicht, wie das geht. Kann man lernen, kann ich dir beibringen. Aber die Kernbotschaft hier ist erstmal, wenn du Beratung und Leistung voneinander trennst, kannst du Kunden fairer beraten. Du musst die Kunden nicht in irgendwas reinquatschen. Du musst den Kunden nicht irgendwas schönreden. Du musst nicht irgendwelche Zugeständnisse machen, nur damit du nicht leer ausgehst. Und du wirst teilweise, wenn du es richtig gut machst, nicht nur für die Beratung, sondern auch für die Planung, für die Vorabrecherche und so weiter bezahlt. Und das hat dann einfach den Vorteil, dass du dadurch auch deine Leerlaufzeiten reduzierst. Deine Profitabilität geht nach oben, die Kundenzufriedenheit steigt, weil ja jemand merkt, dass du den nicht in irgendeine Richtung drückst, sondern wirklich ergebnisoffen mit ihm einfach mal analysierst, was wäre jetzt für dich der beste Weg. Und in dem Zusammenhang kann es ja dann auch passieren, dass du sagst, Herr Kunde, die beste Entscheidung, die Sie heute treffen könnten, wäre, nichts zu tun, weil das aktuell aus meiner Sicht immer noch läuft, immer noch passt, immer noch gut ist oder wir noch nicht wissen, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt. Von daher lassen Sie uns heute erstmal feststellen, wo Sie stehen und dann einfach festhalten, dass das jetzt aktuell der beste Zustand ist, den man erreichen könnte und lassen uns einfach im Kontakt bleiben, um dann zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal an die Sache anzuknüpfen. Das ist ja auch ein Szenario, was man letztlich kennt, wenn man Privatpatient ist. Es ist ja vielleicht so, dass wenn du als Privatpatient zum Arzt gehst, du mit dem Arzt irgendwie was durchsprichst und der Arzt dir dann vielleicht eine Operation empfiehlt. Und diese Operation ist ja dann häufig auch mit Nebenwirkungen oder Risiken verbunden. Und gerade bei so einer Kann-Operation, die halt nicht gemacht werden muss, die man machen könnte, aber die jetzt vielleicht nicht elementar wichtig ist, weil es eher so eine Nice-to-have-Geschichte ist, kosmetischer Eingriff oder sonst was, dann kannst du ja im Schluss auch sagen, nee, ich möchte das trotzdem nicht machen lassen, weil einfach die Risiken aus meiner Sicht zu hoch sind. Und dann wirst du ja von dem Arzt trotzdem eine Rechnung kriegen. Das wäre beim Kassenpatient ähnlich, der sieht das halt nur nicht, weil die Rechnungen ja alle im Hintergrund ablaufen. Aber der Privatpatient ist das ja gewöhnt, dass er dann eine Rechnung kriegt und dann steht da einfach nur, weiß ich nicht, drauf, erweiterte Beratung oder vielleicht steht noch eine Zusatzposition drauf. Und auch wenn der ja letztlich nicht operiert hat, auch wenn der letztlich ja eigentlich nichts gemacht hat, außer sich mit dir zu unterhalten, fakturiert er ja seine Leistung. Und wenn du jetzt nicht, ich sag mal, komplett gestört bist, wirst du dir ja auch bezahlen. Es gibt ja immer welche, die dann da anrufen und dann voll die Diskussion anfangen. Ich kenne so ein paar Ärzte, die leiden immer unter dem einen oder anderen Privatpatienten, der irgendwie als Kind mal vom Wickeltisch gefallen ist und einfach denkt, das wäre alles gratis. Aber der Großteil versteht das ja. Und der Großteil sagt dann auch einfach, ja, nee, klar, ist in Ordnung, mach mal nichts, aber die Rechnung bezahle ich natürlich. Und diese Selbstverständlichkeit kannst du als Dienstleister auch erzielen. Das beginnt damit, dass sie in deinem Kopf logisch ist, dass das abgerechnet wird und dann kannst du auch besser nach außen kommunizieren. Aber Tatsache ist, ich würde dir als Tipp für so Kundentermine empfehlen, trenn immer Beratung und also Umsetzung voneinander, weil dann kannst du fairer beraten und bleibst beim Kunden auch eher der Berater der Wahl auch für die Zukunft. Der ein oder andere wird sich ja, wenn er einen Kunden versucht, in eine Richtung zu drücken, auch den Namen für E-Mail verbrennen, weil wenn der Kunde dann irgendwie denkt, so richtig überzeugt mich das nicht, aber der Kunde auch gemerkt hat, dass es eigentlich alternativlos war und dass der Berater immer wieder versucht hat, in diese Richtung zu pushen, dann wird er auch nie wieder das Gespräch mit dir suchen, weil der einfach eine schlechte Referenzerfahrung gesammelt hat. Wenn der aber sagt, nö, das fand ich damals cool, der hat mir da irgendwie Tipps gegeben und auch ein paar Sachen einfach nicht verkauft, dann schafft das ja irgendwie Vertrauen und das darfst du nicht unterschätzen. Als ich damals so 18, 19, 20 war, habe ich ja angefangen, mich mit Versicherungen zu beschäftigen. Ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, ich habe eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, ich habe verschiedene Lebensversicherungen, fondsbasiert und so weiter abgeschlossen. Und dann war ich halt im Zuge dieser ganzen Professionalisierung meines Lebens auch an dem Punkt, dass ich sagte, ich glaube, ich brauche auch eine Rechtsschutzversicherung. Und dann hat der Berater sich damals geweigert, mir so eine Rechtsschutzversicherung zu verkaufen. Der hat gesagt, Philipp, das, was du ja willst, ist ja eigentlich eine betriebliche Rechtsschutzversicherung. Das heißt, wenn du mit Kunden irgendwo Schwierigkeiten hast, dass die dir dann hilft. Aber die willst du ja hier erkennbar gar nicht beauftragen, sondern es geht dir ja hier um eine private Rechtsschutzversicherung. Die private Rechtsschutzversicherung braucht man aber eigentlich nur, wenn man permanent mit irgendwelchen Leuten Streit hat, den man nicht gelöst kriegt, oder irgendwo zu Miete wohnt, was bei dir nicht der Fall ist, oder wenn man irgendwie vielleicht auch ein schlechter Autofahrer ist und permanent Angst hat, in irgendwelche Verkehrsunfälle verwickelt zu werden. Von daher, ich würde dir empfehlen, spar dir die Prämie, leg das Geld, was du jetzt nicht in die Prämie investierst, vielleicht einfach auf ein Konto. Und wenn du dann in den nächsten 10 Jahren mal einmal irgendwie einen Fall hast, wo du rechtliche Beratung brauchst, dann wird wahrscheinlich immer noch mehr Geld überbleiben, wenn du das von dem Ersparten bezahlst, als wenn du jetzt hier so eine aus meiner Sicht sinnlose Versicherung abschließt. Und obwohl ich da also 2-3 Mal sicherlich nachgefragt habe, hat er sich also wirklich geweigert, mir diese Versicherung zu verkaufen. Und gerade weil er sich geweigert hat, fand ich das so extrem spannend. Ich hätte ja auch einfach meinen Kopf durchsetzen können, entweder bei einem anderen Berater bestellt oder bei einer anderen Versicherungsfirma. Aber ich habe dann einfach gedacht, naja gut, machen wir das mal so. Und ich habe das bis heute nicht bereut. Das heißt also, auch diese Geschichte ist mir nach fast 25 Jahren immer noch in Erinnerung geblieben. Und das kann deinen Kunden ähnlich gehen. Das heißt, Kunden könnten sagen, wow, da hat er mir damals empfohlen, nichts zu machen. Und das war eigentlich rückwirkend betrachtet genau richtig. Und deshalb, dafür musst du, hat das Vorteile. Aber das funktioniert halt auch nur, wenn du für das Beratungsgespräch an sich schon bezahlt wirst. Sonst wirst du ja immer in die Situation kommen, dass du Kunden auch mal irgendwann dazu zwingen musst, was bei dir zu kaufen. Sonst bist du die ganze Zeit am Beraten. Am Ende des Monats kannst du aber deine Löhne nicht mehr bezahlen. Und deshalb musst du halt aufpassen. So, der dritte Hack, den ich dir in dem Zusammenhang direkt nachschiebe, ist, wenn du Beratungsgespräche oder überhaupt Kennenlerntermine mit Kunden machst, dann musst du halt immer wieder schauen, dass der Entscheider mit im Raum ist. Und ich werde öfter gefragt, wie schaffe ich es eigentlich, dass der Entscheider zuverlässig auch im Raum ist? Naja, da gibt es verschiedene Ansätze. Der erste Punkt wäre, du nimmst einfach mal Geld für dein Gespräch. In dem Moment, wo einer Geld einwirft, will er auch wissen, was er dafür geboten kriegt. Das heißt, da kommen Leute. Ich habe irgendwann mal ein cooles Gespräch gemacht, da habe ich so eine Vertriebsorganisation beraten, die mir 6.000 Euro dafür bezahlt für den Tag. Und dann kam der Chef von der Firma vorbei und platzte sozusagen einfach in das Meeting rein. Ich kannte den nicht, aber wir haben relativ schnell rausgefunden, wer er ist, wer ich ist. Und dann habe ich gesagt, was kann ich für Sie tun? Da hat er gesagt, wissen Sie, Herr Simot, eigentlich können Sie nichts für mich tun. Ich wollte nur mal gucken, wie jemand aussieht, der 6.000 Euro am Tag fakturiert. Von daher wollte ich einfach mal einen Überblick mir verschaffen. Und das war halt lustig. Und dann sind daraus auch persönliche Kontakte entstanden und Folgegeschäfte, weil ich halt auch abgeliefert habe. Und der fand das auch richtig cool, was ich da gemacht habe. Aber letztlich war es halt auch so. Da war einfach der Ticketpreis extrem hoch. Weil eigentlich war es unser Erstgespräch, unser Kennenlerngespräch. Aber ich habe gesagt, wir machen das direkt dann auch mit einem Fulfillment, weil nur fürs Reden vorbeizukommen, macht überhaupt keinen Sinn. Dafür war es auch einfach zu weit weg. Aber hier ist die Botschaft, wenn du Schwierigkeiten hast, an den Entscheider ranzukommen, guck immer, dass der Termin gebührenpflichtig ist. In dem Zusammenhang achte auch darauf, dass du keine sinnlosen Gespräche führst. Also wenn dir da auch jemand zum Beispiel auf Social Media schreibt, hey, wir müssen uns mal treffen, hey, wir müssen uns unbedingt mal austauschen, hey, ich würde Sie gerne mal kennenlernen, hey, ich würde Sie gerne mal auf einen Kaffee, auf ein Steak, auf irgendwas einladen, stell immer die Frage, welches Problem soll ich für Sie lösen? Weil häufig haben die Leute darauf gar keine Antwort. Und wenn jemand gar kein Problem von dir gelöst haben will, dann ist da tendenziell auch gar kein Business-Charakter mit verbunden. Da findet dich jemand vielleicht als Person spannend, da sucht vielleicht jemand selber neue Leute für sein Netzwerk. Da will jemand vielleicht auch erstmal lange, bevor überhaupt eine Investition ansteht, einfach mal ein paar Leute kennenlernen, um potenzielle Anbieter von morgen in Erwägung zu ziehen. Und wenn du richtig viel im Leben erreichen willst, kannst du dir solche Termine nicht leisten, dann hast du einfach keine Zeit dafür. Deshalb hau die nicht einfach alle so brutal vor den Kopf und sag, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, sondern frag einfach, was ist das Problem, was ich für sie lösen soll und entscheide dann, ist das wirklich ein Problem, mit dem du dich beschäftigen möchtest oder ist das auch kein Problem, was du dich mit beschäftigen möchtest, wo du dann auch antworten könntest, hey, das ist gar nicht mein Fachbereich, aber ich kenne da jemanden, bitte wenden Sie sich an den und den, dann kannst du vielleicht einem Kollegen nochmal einen Gefallen tun, aber du kannst halt in jedem Fall auch verhindern, dass du irgendwelche unsinnigen Termine machst. Weil du musst einfach lernen, kritischer mit deiner Zeit umzugehen. Viele Menschen sind völlig overcommitted, sind permanent auf jeder einzelnen Veranstaltung, sind permanent irgendwo unterwegs, setzen sich aber nie hin und beantworten sich die Frage, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Und ich bin ja auch immer wieder oft unterwegs, wenn du mir auf Social Media folgst, sei es jetzt in meiner WhatsApp-Story oder auf Instagram oder so, dann siehst du auch, dass ich sehr oft mich mit Menschen zum Essen treffe. Das mache ich auch wirklich gerne. Aber da sitzt keiner zufällig am Tisch. Das ist alles irgendwie sinnvoll, für beide Seiten auch häufig mit Mehrwerten verbunden. Mit manchen Menschen treffe ich mich auch öfter, mit manchen Menschen würde ich mich nie treffen. Das kann ich dir natürlich auf Social Media nicht zeigen, aber du kannst einfach erkennen, es macht schon Sinn, sich immer mal wieder mit Leuten zu treffen, weil ich glaube, beim Essen entsteht einfach eine andere Verbindung und dadurch auch eine höhere Qualität an Gespräch und häufig auch besseres Potenzial nach hinten raus, vielleicht zusammen was zu bewegen. Aber du musst halt kritischer mit deiner Zeit sein. Deshalb Punkt 1, nimm einfach Geld für die Termine, dann ist immer der Entscheider im Raum oder zumindest jemand, der das nächste Level freischalten kann. Und dann sind die Qualität, dann sind die Gespräche qualitativ hochwertiger. Die Leute haben aber auch ihre Probleme besser vorformuliert, weil wenn du dich zu schnell mit Leuten zusammensetzt, kann es häufig sein, dass die selber ihr Problem noch gar nicht genug verstanden haben, sodass sie einfach nur eine gewisse Unzufriedenheit spüren, die aber noch nicht mit einem Handlungsdruck und dem Wunsch nach Veränderung verbunden ist. Und dann kann es noch Monate dauern, bis daraus überhaupt potenziell ein Auftrag entsteht, der dann aber vielleicht sogar noch ausgeschrieben wird, sodass er gar nicht zwingend bei dir landet. Und du verballerst einfach unnötig viel Zeit, wenn du da nicht richtig drauf achtest. In dem Zusammenhang würde ich dir dann eben auch raten, dass wenn du beispielsweise in einem Kundentermin, das ist jetzt einfach ein weiterer Hack, der nicht zwingend an den anderen angeknüpft werden kann, ich würde dir den Tipp geben, wenn du beispielsweise in einem Kundentermin auch mit einem Kunden irgendwie coole Beratungsgespräche führst und das dann dazu führt, dass du irgendwie auch vielleicht noch ein Angebot schreiben musst, warum das nicht immer sinnvoll ist, habe ich an anderen Stellen schon oft genug erklärt, will ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen, aber es kann ja sein, dass es doch mal notwendig ist, dann würde ich dir den Tipp geben, hau nie ein Angebot raus, ohne einen vorher abgesprochenen Angebotsbesprechungstermin zu vereinbaren. Du musst immer gucken, dass der Kunde sich auch im Vorfeld committet, wann er mit dir, idealerweise in einem Videocall oder vielleicht sogar am Tisch, je nach Auftragswert und allgemeinen Business-Szenario, das auch mit dir besprechen möchte. Weil tatsächlich ist es so, ich kenne unheimlich viele Vertriebler, die stellen mir dann so Fragen wie, Philipp, wann wäre der richtige Zeitpunkt, um hier mal nachzufassen? Philipp, wie oft soll ich da dranbleiben? Wie oft soll ich einen Kunden anrufen? Da denke ich mir immer, ja, einmal zu dem Zeitpunkt, wo du das vorher mit dem abgestimmt hast. Weil wenn du dem vorher sagst, pass mal auf, angenommen, ich schicke dir das Angebot bis Freitag rüber, wann können wir nächste Woche drüber sprechen? Und der sagt, ich melde mich dann. Wenn du dann ein Angebot schickst, bist du einfach ein Trottel. Ich will dich an der Stelle nur provozieren, das ist nicht zwingend final der Status, aber es ist zumindest nicht schlau, das so zu machen. Du musst einfach überlegen, wenn der sagt, ich melde mich, wie oft hat das geklappt? Wie oft bist du dann den Leuten tatsächlich ewig hinterhergelaufen? Wenn du dem aber sagst, okay, ich brauche einen festen Termin und der jetzt bereit ist, mit dir einen festen Termin zu machen, vielleicht sogar deine Kalendereinladung mit Zugangsdaten für den Videocall aktiv bestätigt, dann weißt du doch, dass von seiner Seite auch echt der Wunsch nach Umsetzung besteht, dass er das wirklich ernsthaft besprechen möchte. Und dass du nicht nur ein weiterer Anbieter bist, den er vielleicht auch nutzt, um seinen präferierten Anbieter einfach nur preislich unter Druck zu setzen. Das heißt, alleine mit solchen kleinen Mechanismen kannst du doch die Validität der Anfrage schneller verifizieren, indem du einfach ein besseres Gefühl dafür kriegst, ist da wirklich auch ein Auftrag zu vergeben? Ist da eine Chance, diesen Auftrag auch zu bekommen? Oder ist das potenziell einfach nur Zuarbeit, um dem Kunden irgendwie eine bessere Verhandlungsposition für ein anderes Gespräch zu erlauben? Und wenn du das merkst, würde ich diesen ganzen Zeitaufwand natürlich irgendwie sparen. Unabhängig davon würde ich ja sowieso versuchen, diese Angebote zu vermeiden, weil letztlich holt ja ein Angebot keinen Auftrag. Ein Auftrag holt einen Auftrag im Sinne von, wir machen das, bringt dich näher an einen Auftrag als, ja, stellen Sie das mal zusammen, ich gucke mir das an und dann hören Sie wieder von mir, was ja viele schon als Erfolg werten. Aus meiner Sicht ist das aber Quatsch. So, das heißt also, denk immer bitte an diesen Besprechungstermin. Und dann ist es ja auch so, ja, es kann sein, dass der Kunde den Besprechungstermin absagt. Das ist also keine hundertprozentige Garantie. Aber es ist doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass einer ernsthaft vorhat, das Ganze mit dir auch nochmal durchzugehen. Und deshalb immer machen. In dem Zusammenhang, wenn wir jetzt über Kundentermine und Hacks in dem Zusammenhang sprechen, möchte ich dich auch noch auf was anderes hinweisen, wo ich immer wieder feststelle, dass der eine oder andere Dienstleister seine Rolle als Dienstleister so ein bisschen überbewertet und sich dann da verrennt. Und zwar habe ich das in meiner Firma, damals in der Computerfirma, irgendwann genannt, Aufträge mit unsicherem Ausgang. Es wird, wenn du mit Kunden länger zusammenarbeitest, immer mal wieder der Fall sein, dass jemand auf Kundenseite gut gemeint an dich herantritt und sagt, hören Sie mal, können Sie mir da auch eine Lösung bringen? Und dann ist es so, dass du als Dienstleister vielleicht denkst, na klar, kann ich machen, ist zwar nicht mein richtiger Kernbereich, aber grundsätzlich traue ich mir das zu. Und dann beginnst du eventuell Ware zu bestellen, irgendwas zu konfigurieren, irgendwas vorzubereiten und stellst dann irgendwann später fest, Na, so wie der Kunde das haben will, funktioniert es überhaupt gar nicht. Das Problem ist, das kannst du dann auch nicht wirklich abrechnen. Weil eigentlich hat der Kunde ja ein Ergebnis bei dir bestellt. Und du hast ja auch suggeriert, dass du bereit bist, das Ergebnis zu liefern. Mangels Erfahrung kann oder vielleicht aufgrund ungünstiger Umstände ist dieses Erreichen des Ergebnisses aber nicht möglich. Und jetzt ist es dem Kunden aber egal, warum es nicht möglich ist. Der sagt, du hast den Auftrag angenommen, jetzt musst du den auch liefern und wenn du ihn nicht lieferst, kriegst du auch kein Geld. Und weil das Problem halt häufiger passieren kann, brauchst du aus meiner Sicht für diese Szenarien einen festen Prozess. Der Prozess muss so sein, dass der auch an deine Mitarbeiter übergeben werden kann, damit du gerade bei diesen Vorfällen, die auftauchen, während du mal vielleicht gerade nicht erreichbar bist, nicht immer wieder hinten raus die Scherben auflesen musst. Lass mich das ein bisschen konkret erklären. Stell dir vor, ein Kunde hat einen Wackelkontakt. Dann könnte es ja sein, dass er sagt, hören Sie mal, hier ist ein Wackelkontakt. Beispielsweise, ich nehme immer diese Beispiele aus dem Computer, weil ich glaube, da kann sich jeder reinversetzen. Wenn ich den Computer anmache, dann kann es sein, dass da immer diese Fehlermeldung kommt. Jetzt machst du den Computer an und die kommt halt nicht. Und dann machst du den Computer aus, dann machst du ihn wieder an, kommt die nicht. Dann machst du ihn wieder aus, dann machst du ihn wieder an, da kommt die Fehlermeldung. Jetzt weißt du aber nicht, wo die hergekommen ist, weil die ja eben zweimal nicht da war. Jetzt machst du ihn wieder aus, wieder an und dann guckst du halt und guckst du halt und irgendwie ist das so ein zufälliges Ereignis. Das gibt es ja auch in anderen Gewerken. Also denk jetzt mal ein bisschen um die Ecke, wenn du jetzt kein Computertechniker bist. Aber jetzt passiert ja Folgendes. Du fummelst da jetzt gefühlt 2 Stunden rum und nach 2 Stunden kannst du dem Kunden einfach nur sagen, ey, sorry, aber es ist ein Wackelkontakt, ich kann das auch nicht reproduzieren. Irgendwas ist da kaputt, ich weiß aber nicht was. Und dann wird der Kunde sagen, ja gut, dann lassen wir es erstmal so. Und wenn du da eine Rechnung schreibst, dann geht der Kunde ja steil, dann hast du voll die Reklamationsgespräche und eventuell sogar einen Knacks in deiner Kundenbeziehung. Deshalb, wann immer der Kunde an dich herantritt und sagt, hör mal zu, ich habe hier irgendwie eine Idee, kannst du dich mal um ABC kümmern, würde ich dir folgenden Tipp geben. Dann holst du so ein Formular raus, Auftrag mit unsicherem Ausgang und dann formulierst du da im Prinzip, hiermit vereinbaren Kunde und ich, dass ein Zeitfenster von und dann trägt der Kunde da manuell die Zeit ein, die er bereit ist, auf jeden Fall zu bezahlen, für die Lösung eines Problems, was grob skizziert wie folgt zu beschreiben ist, dann kannst du das dann niederschreiben, investiert werden soll und losgelöst von dem Eintreten eines Ergebnisses auch bezahlt werden wird. Wenn du dann dieses Formular auch verfügbar hast, kann das ja auch ein Mitarbeiter von dir jederzeit vom Kunden unterschreiben lassen, wenn der im Zuge seiner Einsätze beim Kunden vor Ort plötzlich mit irgendeiner Aufgabenstellung konfrontiert wird, wo er denkt, naja, eigentlich müsste ich das hinkriegen, aber ich kann es halt nicht garantieren, dass es klappt oder ich weiß nicht, wie lange es dauert. Dann kann er sich einfach dumm stellen und sagen, Herr Kunde, ich gucke mir das gerne gleich sofort an, aber wir haben da intern so einen ganz blöden Prozess. Ich finde den selber doof, aber mein Chef macht mich lang, wenn ich das jetzt nicht mitspiele. Deshalb, ich muss Sie bitten, das einmal mit mir hier auszufüllen. Also, wie viel Zeit darf ich investieren, losgelöst davon, dass eventuell kein Ergebnis eintritt, die Sie auf jeden Fall bezahlen werden, wenn ich mich mit dem Sachverhalt beschäftige? Wenn der Kunde dann sagt, ja, weiß ich nicht, wie lange, was schätzen Sie denn? Kannst du ja sagen, 1 Stunde oder 2. Und dann kannst du auch erstmal anfangen zu arbeiten. Und wenn du dann nach 1 Stunde immer noch kein Ergebnis hast, dann kannst du sagen, Herr Kunde, nachdem ich mich jetzt 1 Stunde damit beschäftigt habe, glaube ich tatsächlich, dass ich weiß, was es ist. Ich müsste noch ein paar Sachen testen. Ich glaube, ich brauche noch 1/2 Stunde. Würden Sie die zusätzlich noch freigeben? Ich kann es Ihnen nicht garantieren, aber ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ja danach 1 Stunde eine ganz andere Bewertungsgrundlage. Dann sagt der Kunde vielleicht ja, dann lässt du schnell nochmal ein zusätzliches Formular ausfüllen, auch wenn das bürokratisch klingt. Es erspart dir hinten raus die Eskalationen. Und es erinnert den Kunden auch daran, dass wirklich darüber gesprochen wurde, dass das hier ein Experiment ist und keine zuverlässige Leistung, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, Wackelkontaktcharakter hat oder ein ähnlich gelagerter Geschäftsvorfall ist. Und damit kriegst du einfach viel Transparenz in die Kundenkommunikation rein, weil sonst passiert ja schnell Folgendes. Der Kunde kriegt nachher von euch eine Rechnung, weil ein Mitarbeiter bei euch mehrere Stunden beim Kunden vor Ort war. Das Ergebnis wurde nicht erzielt. Und dann sagt der, ja, aber ich zahle das doch nicht, ich habe das doch nicht beauftragt. Dann sagt der, aber mein Mitarbeiter hat gesagt, sie haben das beauftragt. Und dann sagt er, ja, nee, ich habe gesagt, der soll da mal eben gucken, dass der da gleich 2 Stunden investiert, war jetzt für mich nicht absehbar. Und um diese ganzen Missverständnisse einfach komplett aus der Welt zu räumen, kannst du mit so einem Formular unheimlich viel erreichen. Weil dann kann es ja auch sein, dass der Kunde plötzlich die Ernsthaftigkeit seines Gucken sich das mal eben an versteht und dann sagt, ach ne, wissen Sie was, dann will ich doch nichts machen, weil ich will da nichts für bezahlen. Dann hast du aber auch keinen Auftrag gestartet, der einfach nach hinten raus sowieso nicht bezahlt werden wird. Und dann kannst du früher zum nächsten Kunden fahren und da kriegst du deine Arbeitszeit wieder bezahlt. Deshalb unterschätze nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt, auch in Kundenterminen einfach immer wieder Fehler zu vermeiden. Das waren jetzt mal 5 Hacks. Ich hätte noch ganz viele andere. Aber ich hoffe, dass da der ein oder andere für dich mit dabei war, der dir jetzt hilft, an der einen oder anderen Stelle den nächsten Kundentermin und dann alle weiteren, die folgen, besser zu absolvieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es dir gefallen hat. Bewerte gerne diese Folge mit 5 Sternen. Würde mich persönlich freuen oder empfehle diesen Podcast weiter und sei auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei.